Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wir möchten Ihnen heute die gekürzte Fassung des Videos Unity is Divinity, Thunder Ayers Wake-up Call to the Sci Family vom 10.05.2022 zu Gehör bringen. Transkribiert und übersetzt wurde es von Maria Julia Wolny und der gesprochene Text wurde zum besseren Verständnis stellenweise redaktionell überarbeitet und der Schriftsprache angeglichen. Das ursprüngliche Video hat eine Länge von 1 Stunde und 21 Minuten. Dr. Thunder Ayer ist ein Absolvent der Sri Sathya Sai Universität und er gehörte der ersten Gruppe von Studenten, die Swamis College in Puttaparthi 1979 besuchte, an. Später promovierte er in Bankwesen und Finanzen. Er hatte das Privileg, während seiner Studienzeit in persönlicher Begleitung von Swami zu sein und von ihm geführt zu werden. Über die Zeit berichtet er: Während meiner Jugend hatte ich die unglaubliche Gelegenheit, über 15 transformative Jahre im Ashram von Sri Sathya Sai Baba zu verbringen. Unter seiner Führung lernte ich die tiefgründige Philosophie des Yoga und erfuhr traditionelle yogische Methoden und Techniken von Meistern, die aus angesehenen Schulen Indiens, Nepals und Tibet stammten. Dr. Thunder Ayer gründete 2018 gemeinsam mit seiner Frau Maya, die Swami beide im Jahre 1992 persönlich verheiratet hatte, das internationale Zentrum für Yoga, Vedanta und menschlichen Fortschritt unter dem Namen Kaivalya Yoga Gurukam, kurz KYG. Das ist eine Non-Profit-Organisation, um die Lehren des Yoga zu verbreiten. Der Text, den wir Ihnen heute zu Gehör bringen, hat die Überschrift Einheit ist Göttlichkeit, Aufruf an die Sai-Familie.
Namaste und Om Shri Sai Ram. Ich lege meine demütige und liebevolle Ehrerbietung zu Füßen meines geliebten Gurus und erwecke ihn aus der Tiefe meines Herzens, damit er mich in meinen Worten leitet und mir erlaubt, meine Gefühle auf ehrliche und liebevolle Weise auszudrücken. Ich war Teil einer neuen Entwicklung, die viele von euch als Sai-Devotis, als Teil der Sai-Familie, wenn ihr so wollt, kennen. Ich möchte uns gerne als Sai-Familie bezeichnen, denn ich glaube an die Idee der Sai-Familie. Es ist wirklich eine Familie. Erst vor kurzem, besonders 2021, entstanden große Verwirrungen und Zweifel. Ich bin genauso erschüttert, wie ihr es seid. Diese Zweifel und Verwirrung betreffen gewisse Entwicklungen in den Sai-Organisationen. Wenn ein Baum wächst und blüht, entwickeln sich neue Äste. Das ist Teil des Wachstums. Der Baum befördert Nahrung in seine Äste, die in alle Richtungen wachsen. Einige Äste werden sehr stark, tragen Früchte und entwickeln neue Äste. Einige verkümmern, andere werden nicht so stark. Aber das zeigt sich erst mit der Zeit. Dieses Entwicklungsstreben des Baumes, wenn ihr so wollt, ist Teil des göttlichen Plans. Und so ist es auch bei jeder Organisation. Nehmen wir die Veden, die vor tausenden und abertausenden Jahren entstanden sind. Wie beispielsweise der Yajurveda, der sich in den Krishna-Yajurveda und den Shukla-Yajurveda aufteilte. Südindien übernahm den Krishna-Yajurveda, der Norden übernahm den Shukla-Yajurveda. Die Bedeutung war dieselbe, die Essenz war dieselbe, das Thema war dasselbe, aber die Art und Weise, der Ansatz und die Gesänge waren verschieden. Viele tausend Jahre später, viele Zeitalter später, gibt es immer noch Menschen, die auf den Krishna-Yajurveda schwören, und es gibt Menschen, die leidenschaftliche Anhänger des Shukla-Yajurveda sind. Und so hat Swami den Krishna-Yajurveda in Prashanti Nilayam gefördert, aber auch eine Shukla-Yajurveda-Schule im Herzen von Rishikesh etabliert. Ich war damals dort und nahm voller Stolz an der Einweihung teil. Und so geschieht es im Lauf der Jahrhunderte, dass sich diese Geschichte immer wieder neu abspielt. Vielleicht ist das ein Teil des göttlichen Plans. Ich sage vielleicht, weil ich noch versuche, die Mysterien des Universums zu erfassen und zu verstehen, warum es diesen Drang, sich ständig neu zu erschaffen, überhaupt gibt. Und ich fange an, dieses größere Prinzip und Gesetz wertzuschätzen und das Bewusstsein des Menschen, das diesen Prozess leitet. Es ist nicht nur das Bewusstsein des Menschen, sondern es scheint auch das Wesen der Natur zu sein. Jeder Same eines Baums findet seinen eigenen Weg zu wachsen. Er entwirft und entscheidet seine eigene Größe, sein eigenes Schema, seine eigene Lebensspanne und wie er sich ausdrücken möchte. Aber grundsätzlich ist er zu Beginn des Prozesses beispielsweise die Eichel einer Eiche und wird somit eine Eiche werden. Denn die Essenz des Samens bleibt im Laufe seiner Entwicklung die gleiche. Solange die Essenz, die Prinzipien, die Grundzüge nicht gefährdet sind, ist Wachstum das Zeichen einer glänzenden Zukunft. Mit jeder Organisation, mit jedem Lernen, mit jeder Schule, mit jeder Hochschule, mit jeder Religion und mit jedem Lehrer, der gekommen und gegangen ist, haben seine Anhänger ebenfalls einen Weg eingeschlagen und sich auf ihre Art und Weise entwickelt, haben einen Sinn, eine Rechtfertigung für ihr Handeln gefunden und sind so auch vollständig gerechtfertigt. Es hat weder eine einzelne Person recht, noch gibt es den einen richtigen Weg oder den einen falschen Weg. Das zu behaupten oder solche Ideen zu verbreiten, macht Menschen dogmatisch, macht sie fanatisch. Die Geschichte hat das immer wieder gezeigt. Wir nennen es das dunkle Zeitalter, als die Menschen ausgeplündert und umgebracht wurden. Die Religion des Christentums wurde beispielsweise in einer solchen Zeit verbreitet. Es gab auch dunkle Zeitalter, in denen die hinduistischen Vishnavaiten und die Shivaiten miteinander kämpften und sich im Namen von Vishnu und Shiva gegenseitig töteten. Das wird als die dunkle Periode in der indischen Entwicklung der Spiritualität bezeichnet. Wenn wir also anfangen, uns gegenseitig zu beschuldigen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, zu behaupten, dass der eine Recht und der andere Unrecht hat, dass der eine böse und der andere gut ist oder dass der andere nicht hingebungsvoll genug ist, dann begeben wir uns auf einen Weg, der später großen Schaden anrichten kann. Natürlich war es nicht die Vision Jesu, jeden gewaltsam zu bekehren, aber im Laufe der Geschichte wurde das nicht immer so verstanden. Und so ist es auch mit anderen religiösen Führern oder spirituellen Meistern. Sri Ramakrishna Paramahansa hatte auch 12 oder 18 Schüler. Ich bin mir der Zahl nicht sicher, also nagelt mich nicht fest. Einer von ihnen war Swami Ramananda, der seinen Frieden darin fand, die Spiritualität, die er zu Füßen seines Meisters lernte, auf seine eigene Art zu verbreiten. Es gibt eine Organisation in Swami Brahmanandas Namen und auch Swami Vivekananda fand seinen Frieden darin, das zu tun, was er tat. Vielleicht wurde er berühmter als die anderen, aber das bedeutet nicht, dass die Arbeit der anderen minderwertig war. Popularität hat nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun. Wenn man die Werke von Swami Abhedananda, Swami Advaitananda oder Swami Brahmananda sowie Swami Vivekananda liest, erkennt man, dass sie gewaltig und enorm kraftvoll sind. Sie alle teilten in ihren Schriften ihr Wissen, aber sie haben keiner Organisation die Treue geschworen und sind keine Mitgliedschaften eingegangen oder haben gesagt, wie kannst du es wagen, diesem oder jenem anzuhängen? Könnte es zwischen ihnen zu Missverständnissen gekommen sein? Das kann sehr wohl der Fall gewesen sein. Sie waren ja auch Menschen wie wir, aber am Ende machten sie keine Kompromisse, was die Lehre des Meisters betraf. Das, was sie bekannt machten, war eine Reflexion dessen, wer sie waren und welches spirituelle Niveau sie erreicht hatten.
Love, 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 Sai love, love, love.
Ich kehre gerade von einem sehr schönen Sai-Retreat zurück, das zu Ehren seiner geliebten Mutter abgehalten wurde, Mutter Sri Eswarama. Ich erhielt zum Abschied einen kleinen Rahmen mit einem schönen Zitat von Swami. Auf dem Rückweg war mein Flug verspätet und so wurde ich ein bisschen neugierig und zog ihn aus meiner Tasche. Und was ich las, hat mich sehr bewegt, und zwar: Bis jetzt bist du durch mich bekannt. Von nun an werde ich durch dich bekannt sein. Und ich dachte mir, wie kraftvoll das ist. Wie viel achtsamer muss ich jetzt sein? Wie viel vorsichtiger mit meinen Worten, mit meinen Gedanken und mit meinen Taten? Und deswegen bin ich hier, teile meine innersten Gedanken und Gefühle mit, was wir als Sai-Devotees gerade erleben. Als ich mein Vorhaben veröffentlichte, dass ich hierüber sprechen werde, habe ich ziemlich viele Kommentare erhalten, beispielsweise: Wir würden uns freuen, darüber von dir etwas zu hören. Aber andere Kommentare, die ich erhalten habe, waren nicht so liebevoll, möchte ich sagen. Ich bin aber nicht hier, um schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen. Und so etwas bin ich nicht interessiert, nein. Für mich ist Swami sehr, sehr kostbar. Und alles, was in seiner Aura geschieht, ist göttlich, ist vom Göttlichen gewollt, ist vom Göttlichen inszeniert. Ich glaube, es gibt nicht nur keinen Platz für Hass, es gibt auch keinen Platz zum Urteilen. Und am allerwenigsten gibt es Platz, über Menschen zu urteilen, die den Namen Sai führen. Und weil ich Sai respektiere, respektiere ich auch seine Devotees. Ja, ich habe mir Zeit genommen, bevor ich auf diese Erweiterung oder Diversifizierung der Sai-Organisation reagiere. Ich nenne es gerne Wachstum. Ich nenne es Diversifizierung. Wer mag dieses Wort heute nicht in einer Welt der Wirtschaftsexpansion? Würdet ihr denn nicht wollen, dass eure Familien wachsen? Möchtet ihr, dass eure Kinder einander genau gleichen? Oder liebt ihr die Vielfalt, die sie mitbringen und dass sie ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln? Das ist ein Teil ihres Wachstums. Aber wäret ihr als Mutter glücklich, wenn eure Kinder wegen ihrer Unterschiede anfangen, sich zu hassen oder zu bekämpfen? Spielerisches Kämpfen und Argumentieren ist die eine Sache, aber wenn es zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen kommt, bei denen die Familie und das Wesen der Mutterschaft gespalten werden, dann macht sich die Mutter Sorgen. Ich brauchte Zeit für diese Stellungnahme. Es ist jetzt ein Jahr her, seit es zwei Organisationen wurden, die beide offiziell von Bhagavan Sri Satya Sai Baba gegründet wurden. Beide sind wie seine Kinder. Aus einer Organisation wurden zwei vor über einem Jahr, und das ist noch gar nicht so lange her. Es ist auch nicht zu spät, denn das erste Jahr eines Kindes ist ja nur sein erstes Lebensjahr. Ihr selbst erinnert euch ja nicht einmal, was ihr tatet, als ihr ein Jahr alt wart. Wenn ein Kind ein Jahr alt ist, bemüht es sich zu lernen, wie es auf dem Bauch robben und vielleicht krabbeln kann. Ich weiß nicht, ob ein Baby laufen kann, vielleicht am Ende des ersten Jahres, denke ich. Wir haben keine Kinder, so kann ich es nur vermuten. Aber ihr wisst, was ich meine. Denn in 100 Jahren oder vielleicht schon in 30 Jahren werden alle diese Stadien des ersten, zweiten oder dritten Jahres dieser Diversifizierung, dieser Entwicklung, in der wir uns darum bemühen, seine Bedeutung zu erfassen und ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, ohne die Essenz des Sai-Grundsatzes zu verlieren, werden wir anfangen, darin einen Sinn zu erkennen. Daran zweifle ich nicht. Denn ich glaube an die jedem Individuum innewohnende Güte. Das tue ich wirklich und ich weiß, ihr tut das auch. Wie kann eine Person von innen heraus böse sein? Etwas Böses gibt es nicht. Das Böse ist hier oben, im Denken. Wenn ihr an jemandem etwas Böses findet, wenn ihr jemandem einige falsche Absichten unterstellt und sagt, deshalb tun sie es und das ist es, warum sie es so machen, dann geht es um das Ego. Und es geht um Macht und es geht um, was auch immer es ist, was ihr sagt, bedenkt, Bevor ihr etwas schreibt oder denkt, bitte bedenkt, es ist ein Spiegel von euch, nicht von ihnen. Denn es gibt wirklich keinen anderen Weg als Gottes Weg, um die Wahrheit zu erfahren und zu erkennen, dass auch dieser Weg der Anstoß eines jeden ist, das zu tun, was er oder sie tut. Sogar eine nicht handelnde Person muss einen Moment innehalten, um zu reflektieren. Halt mal, warum habe ich das eigentlich nicht getan? Wie kann also jemand anders so sehr dahinterher sein, nach solchen Anschuldigungen zu suchen und sie in die Welt zu setzen? Dort beginnt sich die Quintessenz von Sei zu spalten. Das ist der Punkt, an dem die Kernaussage von Sei, das Fundament der Prinzipien der Sei-Mission, zu wackeln beginnt. Und das fing an, wiederum mich zu beunruhigen, so wie es bei euch allen der Fall war und ist, nicht wahr? Ich bin einfach nur ein Sprecher für unser aller Gewissen, aber es dauerte, ich brauchte Zeit, um zu verdauen, was vor sich ging. Ich konnte es noch nicht einmal nachvollziehen. Ich konnte es nicht verstehen und wollte keine unbedachte Antwort geben, die ich später bereuen würde. So bat ich um Führung. Ich bat mein höheres Selbst um Führung. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann nicht sagen, ich bat Swami, mich zu führen. Denn es wird vielleicht von jemandem missverstanden, der dann sagt, oh, jetzt fängt er an zu sagen, dass Swami zu ihm spricht. Nein, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Swami, Sei und dem höheren Selbst. Also habe ich um Führung gebeten und alles, was ich bekam, war Stille, Stille, Stille. Und daher blieb ich still.
Love, 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 Sai love, 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 Sai love.
Ich dachte, es würde in ein paar Wochen, in ein paar Monaten verschwinden. Aber das tat es nicht. Und dann kam Covid und ging wieder und ich fing an zu reisen. Die letzten 3 Wochenenden bin ich an verschiedene Orte gereist, habe zahlreiche Devotis getroffen und mein Herz ist gebrochen, denn ich sah keine glücklichen Devotis mehr. Aber ich weiß, dass im Herzen an jeder Sai Devoti diese Familie wieder vereint haben will. Ich habe versucht, den Elefanten im Zimmer zu ignorieren. Ich sagte, nein, ich muss es ignorieren. Lass mich nur Swami dienen. Aber dann kam die Frage auf, was heißt es denn, Swami zu dienen? Ich konnte mich nicht damit abfinden, bis einmal auf einem Retreat einige Devotis kamen und wir uns privat bei mir im Haus, in dem ich mich gerade aufhielt, trafen und sagten, wir würden gern von dir hören. Wir würden gerne von Swami hören, denn wir können nicht mehr ins Zentrum gehen, denn es ist nicht für uns. Wir sind nicht mit diesem Zentrum verbunden. Weil wir ins Zentrum A gehen, können wir nicht mehr ins Zentrum B gehen. Uns wurde verboten, ins Zentrum B zu gehen. Die Leute schauen uns auch schief an, wenn wir ins Zentrum B kommen. Das hat mich hart getroffen. Warum soll sich ein Devotee unwohl fühlen, wenn er in das Haus seiner eigenen Familie kommt? Warum? Ihr könnt natürlich fragen, warum redest du überhaupt? Was gibt dir das Recht, über Sai-Organisation zu sprechen, wenn du kein Mitglied warst? Du hast ja nicht einmal ein Amt inne. Was gibt dir das Recht, so zu reden? Liebe Schwestern und Brüder, lasst mich euch dies sagen, und das in aller Bescheidenheit. Aber ich sage die Wahrheit und aus voller Überzeugung, denn es ist eine Tatsache. Wenn es einen Sai-Studenten gibt, der in den letzten 21 Jahren die meisten Zentren in den USA bereist hat, dann bin ich das. Als ich meine erste öffentliche Ansprache 2002 im Bethesda-Zentrum in der Nähe von Washington D.C. hielt, war das mein Memorial Day. Das war unser zweites oder drittes Jahr hier in den Vereinigten Staaten. Die beiden Jahre davor, 2000 und 2001, lebten wir hier sozusagen inkognito. Wir waren campen, wir waren wandern, wir erkundeten, wir wurden mit den USA vertraut. Mayas Kindheitstraum war es, in Orlando zu wohnen, und ihr Wunsch wurde zuerst erfüllt. Gott gab uns seine Arbeit und wir lebten ein ganzes Jahr lang dort, besuchten Disneyland und die Six Flags und was auch immer und machten alle Fahrten. Wir haben das durch und durch genossen und dann entschied sich Swami, meine Zügel anzuziehen und sagte, genug jetzt. Wir wurden einer sehr liebevollen Sai-Familie vorgestellt. gepflegten ganz kleine Satsangs abzuhalten, kam zu den Bhajans, manchmal mit nur 5 Leuten, so fing es an. Und seitdem, also inzwischen 21 Jahre lang, haben Maya und ich nicht ein Wochenende Urlaub gemacht. Aber ich bedauere das nicht. Meine einzigen Ausflüge, bei denen Maya zurückblieb, waren sei Retreats, sei Satsangs, ob es kleinste Gruppen von 10 Devotis waren oder große regionale Treffen von 600, 700 oder 800 Leuten. Wie weit geht selbst die Hingabe derjenigen Devotis, die ihn nicht berührt haben, die ihn nicht mal erlebt haben und ihn vielleicht nur aus der Entfernung gesehen haben? Ich habe Menschen aus dem Westen getroffen, die noch nicht einmal in Prashanti Nilayam, ja noch nicht einmal in Indien waren. Sie sehnten sich danach, von ihm zu erfahren. Mir wurde klar, wie sehr die Menschen jedes einzelne Wort von Swami zu schätzen wissen. Und ich weiß, wofür das Herz der Sai-Devotis schlägt. Jetzt bin ich hier und antworte auf diesen Herzschlag. Das, was jetzt zuletzt geschah, traf mich zutiefst. Ich konnte es nicht verstehen. Ich nahm es als selbstverständlich an, dass die Menschen Swami lieben, aber ich kannte nicht die Stärke ihrer Liebe. Ich bin nicht hier, um eine Lösung anzubieten. Ich weiß, das kann ich nicht. Aber ich bin hier, um meinem Gefühl eine Stimme zu geben und mein Herz sprechen zu lassen. Und um jedem Sai-Devoti zu sagen, ich verstehe euren Schmerz, eure Verwirrung. Aber ich weiß gleichzeitig, dass in diesem Prozess Entwicklung geschieht. Auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, es gibt Entwicklung. Und wir sollten unsere Liebe nicht wegen dieser Entwicklung vernachlässigen. Lasst uns die allem zugrunde liegende Essenz von Swami, die Liebe zur Entwicklung, nicht gefährden. Das hat Swami vor vielen, vielen Jahren, 1968, in Afrika gesagt. Und ich möchte euch dieses Zitat vorlesen. Ich bin gekommen, die Lampe der Liebe in euren Herzen zu entzünden. Das war Swamis Hoffnung, das war Swamis Traum, das war Swamis Mission. Und dafür zu sorgen, dass sie Tag für Tag mit wachsendem Glanz erstrahlt. Ich bin nicht gekommen, um als Fürsprecher eines bestimmten Gesetzes zu sprechen, wie etwa des Hindu-Dharmas. Ich bin nicht gekommen, um für irgendeine Sekte, einen Glauben oder irgendeine Sache zu werben. Auch bin ich nicht gekommen, um Anhänger für irgendeine Lehre zu sammeln. Ich habe nicht vor, Schüler oder Anhänger für meine oder irgendeine andere Gefolgschaft zu gewinnen. Ich bin gekommen, um euch von dem universalen, einheitlichen Glauben zu berichten, von dem Prinzip des hohen Selbst, des Atman, dem Weg der Liebe, dem rechten Handeln, der Liebe, der Pflicht der Liebe, der Verpflichtung zur Liebe. Wenn Swami es so deutlich gemacht hat, ich habe nicht vor, Schüler oder Anhänger für meine oder irgendeine andere Gefolgschaft zu gewinnen. Warum zwingen wir Devotis, zwischen Organisation A und B zu wählen? Ich verstehe das nicht. Was ist aus dieser Freiheit und Freude geworden, mit der ein Devoti in jedes Sai-Haus eintreten, an jedem Sai-Seminar teilnehmen konnte, ohne je darüber nachzudenken? Nun muss er überlegen, wie kann ich dorthin gehen, wenn ich nicht dorthin gehöre? Wie kann überhaupt ein Sai-Devoti nicht zu irgendeinem Sai-Programm gehören? Wie kann das überhaupt passieren? Wie kann jemand sagen, wenn du nicht zur Organisation B gehörst, bist du nicht willkommen? Oder du bist nur willkommen, wenn du zur Organisation B gehörst? Wie kann der Wohnsitz von Prashanti Nilayam sagen, nur Mitglieder der Organisation A werden alle Prioritäten erhalten. Mitglieder der Organisation B werden ignoriert. Nur Mitglieder der Organisation A können singen und Aufführungen vor Swami veranstalten. Wenn also eine prominente Person auf der Bühne im Ashram auftritt, sind das alles Mitglieder? Oder sind das nur Prominente, für die das dann okay ist, hereinzuspazieren und aufzutreten? Warum schließen wir die Türen wegen dieses inneren Konflikts zwischen Organisation A und B? Ich erhielt einen Text. Es war eine öffentliche Bekanntmachung, die mich wie ein Blitzschlag traf. Ich war wie vom Donner gerührt, denn ich konnte nicht fassen, was ich da las. Und noch mehr als das. Noch weniger konnte ich die Sprache verstehen. Ich habe darin nach der Liebe gesucht. Das ist ja nicht die öffentliche Bekanntmachung irgendeiner Organisation, sondern einer Sai-Organisation. Ich kenne die Leute persönlich. Ich habe sogar auch jetzt noch große Achtung vor ihnen, während ich zu euch darüber spreche und ich erzähle euch dies aus meinem Herzen. Sie wissen es, ich weiß es. Ich hatte damals tolle Gespräche mit und tolle Führungen von Dr. Chakravarti und seiner geliebten Frau, die während unseres Aufenthalts in Prashanthi Nilayam wie eine Mutter für uns war. Ich liebe Ratnakar sehr, er war mein Schüler. Ich sah ihn im Wohnheim aufwachsen, als auch ich dort wohnte. Und ich hoffe, er erinnert sich an mich. Ich liebe ihn sehr, wie ich auch jeden anderen liebe, der dort studiert hat. Denn ich weiß wirklich, wie es ist, in seinen Schuhen zu stecken. So nah bei Swami, als ein Familienmitglied von Swami, welch schwere Bürde er auf seinen Schultern trägt. Und es ist so schwer für ihn, immer perfekt zu sein, wenn jeder von ihm erwartet, perfekt zu sein. Jeder erwartet von ihm, der nächste Swami zu sein. Ich kann das verstehen. Und ich habe auch große Ehrfurcht und Respekt vor Bruder Nimish Pandya, ein toller Freund. Er ist der Bruder eines sehr nahestehenden Kollegen. Ich kenne ihn sehr gut und habe große Achtung und Respekt vor seinem enormen Dienst, den er für Swami geleistet hat und weiterhin leistet. Von den Menschen, die man am meisten liebt, am meisten respektiert, erwartet man auch eine Menge. Aber als ich diese Bekanntmachung las, verletzte mich das, denn ich sah darin nicht Swamis Liebe. Es ist nicht das Thema oder der Inhalt, dazu komme ich noch. Ich habe keine Liebe darin gesehen. Ich fragte mich, wie und wo ist Swamis Liebe darin? Ist es das, was wir nun erreicht haben? Vielleicht war es ja rechtlich gesehen richtig. Vielleicht war es auch technisch richtig. Vielleicht war es richtig formuliert. Vor allem, weil das Papier ja das Wort Sri Satya Sai enthält. Alles, was das Wort Sri Satya Sai enthält, verdient für mich Respekt. Für mich verdient das Achtung. Und jeder, der den Namen Sai trägt, jede Organisation, die den Namen Sai trägt, verdient daher Respekt.
Love, 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 Sai love, 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 Sai love.
Swami baute seine Mission durch harte, aufrichtige Arbeit auf. Vollständige, hundertprozentige Aufrichtigkeit. Ich kann dies sagen, weil ich ihn erlebt habe. Und das inspiriert mich, diesem Pfad zu folgen, seinem Beispiel zu folgen. Von ihm lernte ich das Geheimnis des Dienens. Und in diesem selbstlosen Dienst liegt die größte Stärke. So wie ich über Bruder Nimish Pandya, meinen Mentor Sri Chakravarti Garu, und meinen geliebten Sri Ratnakar gesprochen habe, möchte ich aber auch die andere Seite erwähnen. Wenn ich sage die andere Seite, meine ich die internationale Sri Satya Sai Organisation. Sie haben mir viele Male geantwortet und gesagt, wir können dir nicht erlauben, hier zu sprechen. Wir können dir nicht erlauben, dort zu sprechen, was mich auf einer persönlichen Ebene verletzt hat. Aber ich sagte mir, vielleicht wissen sie, was sie tun. Vielleicht gibt es dafür einen Grund. Denn es gab Zeiten, als die Sai-Organisation, die direkt und legal von Swami gegründet worden war, nicht feststellen konnte, wer da was repräsentierte, ob man Fonds sammelte oder ob man dieses oder jenes tat. Ich lehrte Yoga. Es ist legitim für jemanden, sich für etwas vorzusehen, was man nicht kennt. Wirst du vielleicht dorthin gehen und Dinge tun, die nicht unseren Richtlinien entsprechen? Es ist also legitim, das zu sagen. Und obwohl es mich auf einer persönlichen Ebene getroffen hat, überlegte ich, dass es auf höherer Ebene gut sein muss. Und das ist okay. Es hätte aber in Liebe ausgesprochen werden können, in liebevoller Kommunikation. Wurde es aber nicht. Da war dieses Nichtvorhandensein von Swamis Liebe im Ausdruck, in den Äußerungen, egal auf welcher Ebene, auf welcher Stufe der Leiter in der Organisation. Dieses Oben und Unten ist doch nur von uns geschaffen, nicht wahr? Wir sind schließlich alle nur Swamis Diener. Warum gibt es keine Liebe in unserer Kommunikation? Warum sagen wir Loving Sai Rams und schimpfen dann auf alles, auf dich und mich und jeden? Warum? Warum? Wie könnt ihr schlafen gehen und eurem inneren Sai gegenüberstehen, wenn da keine Liebe ist? Sogar wenn euch jemand verletzt, Hat Swami euch aufgefordert, ihm das zurückzugeben? Swami erlaubte dieser Organisation zu wachsen, wie er jedem Baum in seiner Schöpfung erlaubt zu wachsen, jedem Plan in seiner Schöpfung sich zu entfalten. Wie jedes Kind wächst, er erlaubte es. Er sagte, okay, ihr möchtet dieses beginnen, ist gut, fangt an. Dann war es Zeit, es aufzulösen und er sagte, okay, löst es auf, fangt mit etwas anderem an. Daher erwartet nicht, dass, weil er göttlich ist, sich etwas nicht ändert. Das ist nicht, wie Schöpfung geschieht. Schaut euch um. Es ist ein Teil des göttlichen Wunders. Es ist Teil der Evolution. Er hat es uns gezeigt. Der Wechsel ist Teil des Wachstums. Es ist auch okay, etwas zu ändern. Sogar er hat das getan. Ein Bruder sagt zum anderen Bruder, eine solche Organisation, als ob es eine höchst unrechtmäßige Organisation sei, mit Sitz in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten von Amerika, die unter dem Namen Sri Satya Sai Internationale Organisation operiert, hat versucht, Universitäten in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Teilen der Welt zu fördern und behauptet, sie seien Zentren der Göttlichkeit im Namen von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Aber warum sollte sie das nicht tun, wenn sie doch von Bhagavan Sri Satya Sai Baba gegründet wurde? Warum erzeugen wir den Eindruck, als sei dies eine unrechtmäßige Organisation? Warum erzeugen wir diese gigantische Fehlkommunikation? Das reißt doch Sai-Familien auseinander. Warum können wir es nicht so sagen? Es gibt jetzt zwei Organisationen. Beide sind liebevoll von Sai gegründet worden. Wir unterscheiden uns in unseren Idealen. Aber wir haben kein Problem miteinander und wir ermutigen Devotis, Teil von allen diesen Zentren zu sein. Denn letztendlich dienen wir alle Swami. Wie schön wäre das? Hört mir nochmals zu, wenn ich dies sage. Es kommt aus meinem Herzen. Wenn ihr als Organisatoren dies hört, bitte bedenkt es und seid nicht parteiisch. Ich bitte euch nicht, alles zu vergessen und zurückzugehen. Nein, jeder Sai-Devoti möchte sich mit anderen zusammenschließen. Da zählen nicht der Name der Organisation und all die Hierarchien. Betrachtet es einfach, aber ihr müsst deshalb nicht miteinander verbunden sein. Der Global Council kann Teil des Sri Satya Sai Central Trust sein, die Sri Satya Sai internationale Organisation kann Teil der Sri Satya Sai World Foundation sein. Lasst sie das alles sein, aber lasst jeden auch sagen, dass Swami diese beiden gegründet hat. Swami hat den Central Trust gegründet, und der Central Trust wurde zum Global Council inspiriert. Swami selbst gründete damals auch die Sri Satya Sai internationale Organisation durch das World Council und später dann den Prashanti Council und die World Foundation. Beide Gebilde sind jetzt zwar getrennt, aber wir ermutigen jeden Devoti, an ihren Programmen teilzunehmen. Lasst uns zusammen weiter Swami dienen. Und wenn ihr auf einer höheren Ebene Differenzen habt, behaltet sie als Devotis weise für euch, damit ein normaler Devoti diese Last nicht ertragen muss und diese Sünde. Ich nenne es Sünde, denn das Karma, das diesen Schmerz bei den Sai-Devotis verursacht, ist etwas, das Swami niemals akzeptieren wird, niemals akzeptiert. Also bitte ich die höchsten Leiter beider Organisationen, tretet hervor und sagt, okay, wir sind zwar unterschiedlich, wir gehören nicht zusammen, aber als Devotis habt ihr die Freiheit, beide Einheiten zu besuchen. Was ist denn so falsch daran?
Love, 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 Sai love, 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 Sai love.
Swamis rechte Hand bildete den Sri Satya Sai Central Trust und somit auch den Global Council. Alles, was sich daraus manifestiert hat, ist der rechten Hand von Swami geschuldet. Swamis linke Hand bildete die Sri Satya Sai World Foundation, der die Sri Satya Sai internationale Organisation zugeordnet ist. Jede Richtlinie und alles darin Enthaltene wurde von Swami buchstabiert und direkt angeleitet. Beides sind wie die beiden Hände von Swami. Warum kann das nicht unsere Vision sein und wir können alle somit vereint zur Sai-Familie zurückkehren? Warum können wir das nicht wiederherstellen? Es ist nicht zu spät, es ist niemals zu spät. Wie ich sagte, es ist wie ein Baby im ersten Jahr. Lasst alle Sai-Devotis ihre Führer der Sai-Organisationen sehen, wie sie sich an den Händen halten und zusammen am Sai-Samadhi versprechen. Lasst uns die Vergangenheit vergessen und sagen, vorbei ist vorbei. Lasst uns die Vergangenheit vergessen. Es gab Missverständnisse, eine Fehlkommunikation zwischen uns, aber hier sind wir. Zwar ist jeder für sich verschieden, aber das ist es nun einmal, was wir sind. Wir lieben uns, wir respektieren und achten uns gegenseitig und wir erwarten von euch allen, Teil der einen Sai-Familie zu sein. So kompliziert das Leben auch sein mag, es gibt immer eine Lösung. Das Göttliche zeigt uns die Lösung. In meinem tiefen Gebet heißt es, dass jeder von uns nach der Führung in diesen Organisationen streben und sagen soll, lasst es uns beweisen, bringt die Liebe einfach wieder zurück. Das ist alles. Stellt einfach die Liebe, Einheit, Toleranz wieder her. Lasst uns nicht einander in öffentlichen Foren mit Dreck bewerfen. Lasst uns nicht kritisieren und Anschuldigungen machen, denn das gehört wirklich nicht in den öffentlichen Raum. Swami sagt, von nun an soll man mich durch euch kennen. Ist dies auch das Vermächtnis, das wir als Sai-Devotis 10 Jahre nach seinem Weggang hinterlassen haben? Wie ich schon sagte, ein Baum kann wachsen, Äste und Zweige können entstehen, mehr Organisationen mögen kommen, aber lasst sie alle Teil dieses einen Baumes sein. Lasst sie in Liebe entstehen und auf Liebe gegründet sein. Gefährdet nicht die Werteideale, die Swami uns gegeben hat. Ideale wie Wahrheit, Rechtschaffenheit, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit. Keine dieser beiden Organisationen sammelt Fonds in Swamis Namen. Keine dieser beiden Organisationen lässt in den Bemühungen nach, die Swami vorgegeben hat. Irgendwelche anderen Organisationen tun das. Sie benutzen Swamis Namen. Das sind illegale, unrechtmäßige Organisationen. Erkennt sie an ihren Handlungen, daran, was sie tun. Mit eurem inneren Konflikt und eurem Versuch zu erklären, dass nur Mitglieder des Global Council etwas dürfen, schließt ihr die Türen nicht nur für Mitglieder der Sri Satya Sai internationalen Organisation. Er schließt sie auch für alle anderen Personen, die Swami nicht kennen und die sich entschlossen haben zu kommen. Aber wenn sie das lesen, denken sie, dann muss ich also so eine Art Mitglied sein. Was ist das denn? Seit wann muss jemand ein Mitglied sein, um diese Dinge vor Swami zu tun? Wie viele Kinder haben nicht vor Swami Aufführungen gehabt? Hat er irgendwelche ähnlichen Kriterien aufgestellt? Spiegelt das wirklich Swami wider? Fragt euch doch selbst. Ich weiß, es gibt Intellektuelle, es gibt Juristen, es gibt Anwälte, es gibt hochqualifizierte Menschen, die das tun. Aber warum vermitteln wir in unserer Sprache, dass wir Rechte haben und euch mehr Privilegien geben werden? Und warum gibt es diese bizarre Idee, dass Devotis der Sri Satya Sai internationalen Organisation nicht an Prashanti Nilayam interessiert seien, dass sie Prashanti Nilayam nicht unterstützen, dass sie gegen Prashanti Nilayam seien? Wie kann jemand auf diese Idee kommen? Deswegen sagte ich, falsche Anschuldigungen. Ich möchte das, meine lieben Brüder und Schwestern, auf zweierlei Weise beenden. Das eine ist, ich möchte euch Hoffnung geben. Während wir darauf warten, dass sich die Führung versöhnt, beten wir. Ich bete jeden Tag und ich bin sicher, ihr werdet auch beten, dass sie sich versöhnen und eine Botschaft der Liebe und Einigkeit aussenden. Nicht die Botschaft der Liebe und Einheit, die besagt, wenn ihr euch uns anschließt, dann sind wir geeint, dann gehört ihr dazu. Wenn ihr nicht bei uns seid, gehört ihr nicht dazu, sondern die Botschaft, die besagt, beide diese Formen sind von Sri Satya Sai Baba gegründet worden, aber aus welchen Gründen auch immer sind wir auseinandergewachsen. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht lieben oder respektieren. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Warum warten wir? Ich spreche als Sai-Devoti zu euch. Wisset, dass ihr als Individuen in dieser Welt die Freiheit habt, zu beiden dieser Zentren zu gehen. Wählt nicht einseitig. Tappt nicht in die Falle und werdet Teil dieses Karmas zwischen A und B zu entscheiden. Seid kühn und sagt, Es ist mein Recht, an eurem Programm teilzunehmen, und ich darf hierher zu euch kommen, denn meine Liebe gehört Swami. Niemand kann die Tür vor euch verschließen, denn jedes Zeitzentrum ist für jeden offen. Also nehmt es nicht auf euch und baut ein Gefängnis um euch herum. Es kann sonst kein spirituelles Wachstum geben, wenn ihr euch auf diese Beschränkung beruft. So könnt ihr die Erleuchtung nicht erreichen. Ohne diese alles einschließende Liebe in eurem Herzen könnt ihr nicht in Swamis Füße eingehen. Das könnt ihr nicht. Es gibt keinen anderen Weg ohne diese alles einschließende Liebe. Wenn wir das nicht vermitteln, sind wir keine spirituelle Organisation. Also seid mutig, seid kühn, strengt eure Hingabe an, fürchtet euch nicht, in die Zentren zu gehen und fragt auch nicht, was wohl X oder Y dazu sagen werden. Und wenn jemand sagen würde, wenn ihr dorthin geht, könnt ihr nicht hierhin kommen, dann ist sie oder er kein Saidivoti. Nein, das können sie nicht sein, weil beide Organisationen von Swami gebildet wurden und in ihnen sind Swamis Devotis, die alle Swami lieben. Wir wollen auch, dass unsere Kinder und Jugendlichen diese Botschaft erhalten und inspiriert werden. Die Jugend wird aber im Moment nicht gerade inspiriert, nicht inspiriert, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu kommen. Die Veranstaltungen werden immer in der gleichen alten Art abgehalten. Redner, Bhajans und natürlich Essen, richtig? Das ist alles. Was ist denn eine Sai-Freizeit? Nehmt einen Redner, singt ein paar Bhajans und dann Essen in allen Variationen genießen. Irgendwie, als wären wir am Verhungern? Aber so ist es doch geworden. Wir hatten nicht einmal Zeit, uns zu überlegen, was wir noch alles tun können. Und schon haben wir uns gespalten und eine solche Feindseligkeit geschaffen, die völlig bizarr ist und keinen Platz in Swamis Umfeld haben sollte. Für mich, jemanden, der Swami gesehen hat, mit ihm war und seine Liebe erfahren hat, gehört mein Herz jedem von euch. Und es ist mein inständiges Gebet, dass wir das überwinden. Aber wartet nicht auf jemandem anderen, der euer Problem löst. Ihr habt das Recht, jede Veranstaltung, jede Sai-Freizeit zu besuchen. Ihr habt das Recht, jemanden zu lieben. Wartet nicht darauf, dass euch jemand liebt. Und meine letzten Worte, bevor ich zum Ende komme, und ich sage das in voller Achtsamkeit, ich werde mich von allen formellen Sai-Freizeiten und Veranstaltungen der Sai-Organisationen zurückziehen, sei es des Global Councils oder der Sri Satya Sai internationalen Organisation, bis ich den Anschein der Einigkeit und Liebe in die Herzen der Sai-Devotis zurückkommen sehe. Ich kann nicht Teil davon sein, es bricht mir das Herz. Wenn ich dahin gehe und jemand sagt mir, wie es ihn schmerzt, es bricht mir das Herz. Ich möchte das nicht erleben. Ich vermute, Swami hat mir gesagt, deine Zeit ist abgelaufen. Und noch einmal, Sai-Devotis haben zu jeder Sai-Veranstaltung Zutritt, zu jedem Mandir, jedem Ort mit dem Namen Sai, ohne jedes Zögern, in dem Wissen, dass diese ein oder anderthalb Jahre vorbeigehen, als ob niemals etwas passiert sei. Eine kleine Narbe ist nicht das Ende des Lebens. Die Zeit heilt alle Wunden. Das ist mein Gebet und das ist meine Hoffnung. Bis dahin lasst uns weiter Swami in unserem Herzen nähren und lasst uns damit weitermachen, seiner Liebe zu erlauben, sich in jedem Wort, welches wir sprechen, in jedem Gedanken, den wir verfolgen, in jeder Handlung, die wir ausführen, auszudrücken. Denn Swami hat mich ausgebildet und mich gebeten und mir erlaubt, Yoga in seiner Anwesenheit zu lehren. Und für mich ist das ein Weg zu Gott, mein Weg, den ich teilen möchte. Und deshalb werde ich jede Gruppe besuchen. Wenn sie Sai-Devotis sind, fein. Wenn sie keine Sai-Devotis sind, fein. Alles, was ich sehen will, ist eine Gruppe, die an ganzheitlichem Wohlergehen und Lebensstil interessiert ist. Ich werde mit diesem Dienst niemals aufhören. Möge Swami uns alle führen, damit wir unseren Sinn und Zweck, unsere Mission in unserem Leben finden. Und mögen wir dies in Liebe und Glück ausführen. Erlaubt niemals, dass uns Negativität überwältigt. Sie kann kommen und gehen, aber lasst sie uns niemals überwältigen. Möge uns Swami auf diesem Weg der Liebe führen. Lasst uns alle wahre Führer sein, Führer, die Änderungen in dieser Welt bewirken. Und lasst uns ein großes Vermächtnis der Liebe und Selbstermächtigung, Selbsterleuchtung, Selbstverwirklichung als Sai-Devoti sein, sodass zukünftige Generationen aufschauen und sagen werden, das waren damals Devotis, sie hatten das Glück, Schaut euch ihr Leben an, so wie wir zu den Jüngern von Ramakrishna Paramahamsa, zu den Aposteln von Jesus, zu Hanuman, zu Arjuna und den Pandavas aufschauen und ihre Hingabe bewundern. Lasst Menschen zu uns aufschauen und lasst uns dann das Königreich von Sai genießen, das auf uns warten wird, wenn es Zeit ist, den Körper zu verlassen. Sai Ram und danke für eure Geduld. Samasta loka sukhino bhavantu. May all the beings in all the worlds be happy.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, geht auch diese Sendung wieder zu Ende. Sie hörten von Dr. Sundar Iyer einen Aufruf an die Sai-Familie. Wenn Sie den Aufsatz gern noch einmal nachlesen möchten, dann finden Sie ihn im Satyasai-Brief vom Winter 2023 in der Ausgabe 167. Danke an Maria Julia Wolny für die Übersetzung und danke an Matthias Seidel, der Dr. Sundar Iyer seine deutsche Stimme geliehen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.
Expansion is my life. My life is my message. Expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love.